Interreligiöser Dialog, unsere Radioakademie, zunächst mit Pater Norbert Hofmann, Ordensmann und im päpstlichen Einheitsrat, geleitet von Kardinal Walter Kasper, zuständig für den Dialog mit dem Judentum. Frage an Sie, Pater Hofmann, warum muss das Christentum, warum muss die katholische Kirche überhaupt mit anderen Dialog führen?
Dialog ist ein wichtiges Prinzip. Der Mensch ist eigentlich ein Beziehungswesen. Und zum Beziehungswesen gehört Dialog dazu. Der Mensch ist vielleicht sogar selbst Dialog. Die katholische Kirche steht im Dialog, weil sie auch selbst ihre eigene Identität dabei testen und vertiefen kann. Das betrifft vor allen Dingen den Dialog mit dem Judentum, weil da geht es um unsere eigene Identität.
Aber das ist doch etwas Schmerzhaftes, die eigene Identität, wie Sie sagen, zu testen. Erst recht gegenüber den Juden, die so etwas wie die älteren Brüder sind. Und mit den älteren Brüdern versteht man sich ja nicht immer blendend.
Es geht nicht darum, die eigene Identität zu testen, sondern das Christentum hat ja jüdische Wurzeln. Wir müssen zu diesen jüdischen Wurzeln stehen. Das Christentum erwächst aus dem Judentum. Insofern handelt es sich im Dialog mit dem Judentum nicht um eine Freizeitbeschäftigung, sondern um eine ernsthafte Angelegenheit zur Vertiefung der eigenen Identität, weil wir als Christen jüdische Wurzeln haben.
Kann man nicht sein Christentum ganz selbstgenügsam leben? Eine Religion kann doch nicht schon von ihrem Wesen her, von ihrem Ursprung her, ständig an eine andere gekettet, auf eine andere verwiesen bleiben.
Das menschliche Wesen an und für sich ist nicht selbstgenügsam, weil ein Mensch entsteht durch die Liebe zweier Menschen. Im biologischen Sinn ist der Mensch Beziehungswesen, nicht selbstgenügsam. Insofern kann auch ein Mensch oder eine Gemeinschaft oder dann auch eine christliche Gemeinschaft oder die Kirche selbst nicht selbstgenügsam sein. Wir sind immer wieder zuerst natürlich auf Gott verwiesen, aber dann auch im sozialen Kontext, in der Communio, auf die anderen verwiesen. Insofern, glaube ich, kann sich keine Religionsgemeinschaft erlauben, selbstgenügsam nur für sich da zu sein.
Ist es nicht dennoch etwas Kränkendes, wenn das Christentum nicht komplett ist, sondern ein kleines Stückchen in ihm, ein Stachel in ihm, sagen wir mal, ist das Judentum und mit dem muss es ständig auskommen?
Komplett. Das Christentum ist natürlich, steht natürlich für sich selbst. Es hat sich natürlich aus dem Mutterboden des Judentums herausentwickelt und es steht für sich selbst, das ist völlig klar.
Also der Mensch ist Dialog, Gott ist Dialog, heißt ja auch unsere Reihe, weil das Gespräch zum Wesen des dreifaltigen Gottes gehört. Und doch der Dialog im Alltag stößt natürlich auf viele Probleme und Schwierigkeiten. Es sind ja immer zwei verschiedene, die da sprechen und Verschiedenheit bringt auch immer Streit mit sich. Das ist aber eine unschöne Seite des Dialogs.
Also im Dialog mit dem Judentum oder mit anderen Religionen geht es ja zunächst darum, eine gemeinsame Basis zu finden. In Nostra Aetate, dem Dokument des Zweiten Vatikanischen Konzils, das das Verhältnis der katholischen Kirche zu anderen Religionen bestimmt, da geht es darum, dass unser gemeinsames Menschsein die Basis ist. Und von dort her können wir schon einmal argumentieren und zusammenkommen. Es geht darum, das Gemeinsame zu entdecken, aber auch genauso die Differenzen zu respektieren.
Viele Christen haben auch Schwierigkeiten mit dem Dialog. Wir sehen das jetzt zum Beispiel an dem Fall der Pius-Bruderschaft. Die würde offenbar sehr gerne hinter Nostra Aetate, das Sie gerade zitiert haben, zurückgehen und sagen, nein, wir können das auch alleine, wir müssen gar nicht mit anderen Religionen sprechen. Können Sie das Argument zunächst einmal verstehen?
Aus deren Sicht, denke ich, ist das Argument für Sie stimmig, weil Sie sich in einer ganz bestimmten Welt befinden, die sich eigentlich abgekapselt hat. Also im Ursprünglichen ist ja Häresie, dass man einen Teilbereich nimmt und den verabsolutiert und alle anderen Bereiche ausblendet und damit eigentlich schon in den Graben fällt, in den falschen Graben fällt. Ich denke, dass Dialog, wie gesagt, zum Menschsein gehört und dass eine gewisse Offenheit zum Menschsein gehört, auf andere hin, auch auf andere Einstellungen, auf andere Meinungen, auf andere Weltbilder hin. Und diese Pius-Bruderschaft, die ist jetzt in den Dialog eingetreten mit der katholischen Kirche. Und da wird es sicher auch, denke ich, tiefschürfende Überlegungen, auch Auseinandersetzungen geben.
Aber ist das nicht das Christentum über lange Jahrhunderte oder mehr als ein Jahrtausend? Ein Christentum, das nicht den Dialog mit anderen Religionen gesucht hat? Ist nicht der interreligiöse Dialog, auch wenn er zum Menschsein selber schon gehört, doch in Anführungszeichen eine Erfindung der Zeit kurz vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil?
Dialog, auch interreligiöser Dialog, ist keine Erfindung unserer Tage von heute. Denken wir nur daran, also wie schon die Kirchenväter in Auseinandersetzung mit dem Judentum und mit anderen Weltanschauungen gestanden sind, Manichäismus oder mit anderen Dingen, der heilige Augustinus zum Beispiel. Also Dialog und Auseinandersetzung mit anderen Welten und Weltanschauungen, das gehörte immer schon zum Potenzial der katholischen Kirche.
Ich stelle mir eine bayerische Bergbäuerin vor, die sagt, ach, jetzt müssen sie auch noch mit den Juden reden und mit den Moslems und dann dürfen die überall ihre Minarette bauen. Das ist doch etwas Verstörendes. Wie ist das den normalen Katholiken zu erklären, dass Dialog nicht Preisgabe des eigenen Glaubens und der eigenen Positionen ist und dass uns das nicht schwächt?
Das erwähnen Sie etwas ganz Wichtiges. Also interreligiöser Dialog ist nicht die Preisgabe des eigenen Glaubens, der eigenen Glaubensüberzeugungen, sondern es geht darum, das Gemeinsame der Überzeugungen zu finden, zum Beispiel mit dem Judentum und auch mit dem Islam, die ethischen Verpflichtungen, die den Menschen zukommen, nennen wir die 10 Gebote, Judentum und Christentum, die haben ja ihren Ursprung nicht die Menschen selbst, sondern in Gott eigentlich. Und da geht es um das Gemeinsame, das man da finden muss und sich auch gegenseitig respektiert. Und einer Bäuerin, die da von Dialog keine Ahnung hat oder skeptisch ist, der kann man sagen, auch sie in ihrem täglichen Leben müssen sich mit Leuten auseinandersetzen, die nicht ihrer Meinung sind. Was machen sie da? Schließen sie Kompromisse? Geben sie nach? Leben sie einfach nebeneinander her? Und das kann man ja auf die Religionen genauso übertragen.
Dann sagt die Bäuerin aber vielleicht, ja, ich schließe Kompromisse. Das will ich mit meinem Glauben aber nicht. Ich will kein Weichspülen meines Glaubens.
Da haben Sie vollkommen recht. Also interreligiöser Dialog ist keine Weichspülerei. Da bleibe ich bei meiner Position. Und selbst im Judentum, im orthodoxen Judentum, heißt es eigentlich, dass da einige nur in den Dialog können, wenn es um soziale, kulturelle, politische Dinge geht. Aber über die innersten Glaubensüberzeugungen, die kann man nicht zur Diskussion stellen. Also das sagen auch orthodoxe Juden und das sagt die Kirche genauso. Aber es besteht auch die Möglichkeit, sich zu respektieren in diesen verschiedenen Glaubensüberzeugungen und zusammenzuarbeiten für Frieden, Gerechtigkeit und auch für die Bewahrung der Schöpfung. Also Ziel des interreligiösen Dialogs ist ja eigentlich, sich besser kennenzulernen, den Respekt, den gegenseitigen Respekt zu üben und ja, in der eigenen Identität bereichert zu werden und die Zusammenarbeit für Gerechtigkeit und Frieden.
Nicht die großen Szenen des interreligiösen Dialogs sind im Moment ins Weltgedächtnis eingebrannt, sondern Bilder wie der 11. September 2001, wo ein, ich überzeichne, islamisches Flugzeug in zwei christliche Hochhäuser hineinfliegt. Es ist überzeichnet, aber manche sehen das dann sogar auch so. Ist der Dialog immer gerade noch die Abwendung von etwas noch Schlimmerem oder trägt er sein Scheitern stückweise immer auch schon mit in sich drin?
Dialog kann natürlich auch in dem Sinn scheitern, dass Menschen sich verhärten im Dialog oder gar nicht zum Dialog bereit sind. Es gibt auch politische Positionen, die sagen, ich rede erst mit dem anderen, wenn er die und die Bedingungen erfüllt. Also das, denke ich, ist nicht die Position der katholischen Kirche und nicht des Heiligen Stuhls in politischen Diskussionen, sondern der Dialog gesetzt durch eine Offenheit voraus und eine Lernbereitschaft auch voraus bei Nichtpreisgabe der eigenen Positionen.
Viele Politiker sagen, mit Terroristen reden wir nicht. Viele Dialogbemühte sagen, mit Fundamentalisten reden wir nicht. Oder sollte man gerade mit denen?
Die frohe Botschaft gilt allen Menschen guten Willens. Und wir können im interreligiösen Dialog nur mit Menschen gutem Willens reden eigentlich. Das heißt, wer nicht zum Dialog bereit ist, den kann man auch nicht dazu zwingen. Aber wer zum Dialog bereit ist, mit dem kann man einen gemeinsamen Weg beginnen.
Kommen wir zum Gespräch mit dem Judentum im engeren Sinn, für das Sie im Einheitsrat verantwortlich sind. Die christlich-jüdische Geschichte, das christlich-jüdische Miteinander war durch die Jahrtausende hindurch sehr wechselhaft. War das 20. Jahrhundert mit dem Holocaust und der Gründung des Staates Israel die große Wende oder der große Umbruch? Wäre das sonst immer so weitergegangen mit dem gegenseitigen Unverständnis?
Ganz sicher, denke ich, ist eine Gewissenserforschung nach der Shoah ein Grund dafür, dass im Zweiten Vatikanischen Konzil diese Erklärung Nostra Aetate zustande kam. Genauso spielt natürlich die Gründung des Staates Israels eine Rolle. Und ich denke auch die Entwicklungen in der biblischen Theologie, Jesus in seinem Judesein zu sehen. Diese drei Punkte, würde ich sagen, die haben zu einer Gewissenserforschung geführt, zu einem gewissen Wandel der Einstellung und zur Einsicht der Notwendigkeit des jüdisch-christlichen Gesprächs.
Jesus war ja gar kein Christ, sondern Jude. Ja. Was bedeutet das denn für uns?
Das Judesein Jesu, das finden wir genau in diesem Text Nostra Aetate des Zweiten Vatikanischen Konzils. Dieses Judesein Jesu ist, denke ich, in der dogmatischen Theologie noch gar nicht so recht eingeholt. Es spielt natürlich eine große Rolle in der Theologie, dass Gott Mensch geworden ist in diesem jüdischen Volk, diesem auserwählten Volk, seinem geliebten Volk. Und dass von dort aus eigentlich das Heil seinen Anfang genommen hat. In Johannes im 4. Kapitel heißt es, das Heil kommt von den Juden. Und nach Römer 9-11 haben wir Christen ja Anteil an diesen Heilsverheißungen, die dem Judentum gegeben sind. In Jesus Christus selbst, durch Jesus Christus, sind diese Heilsverheißungen erfüllt. Und deren endgültige Erfüllung steht aus am Ende der Tage, wenn Jesus Christus wiederkommt.
Das heißt, extrem verkürzt doch eigentlich, uns wird Heil in dem Sinn, in dem wir ja Anteil haben am Judesein.
So platt würde ich das nicht formulieren, aber die Heilsgeschichte, die beginnt in Israel. Und wir als Christen beten den Gott Israels an. Wir haben den gleichen Gott, nur sehen wir ihn mit einer verschiedenen Brille. Wir bekennen den einen Gott in drei Personen. Gott ist Gespräch in drei Personen. Aber zugleich sagen wir, dass es dieser eine Gott ist. Und diesen einen Gott, diesen monotheistischen Gedanken, den haben wir vom Judentum geerbt. In einem Artikel im Jahr 2000, Ende Dezember, bringt das der damalige Kardinal Josef Ratzinger sehr schön zum Ausdruck, dass wir eigentlich Erben sind dieses Gottes, des Gottes Israels und seiner Verheißungen.
Wir haben uns gleichzeitig zum neuen Israel ernannt und damit in gewisser Weise an die Stelle des alten Israel gesetzt, oder?
Sie sprechen jetzt einen Topos an, der sehr umstritten ist, diese Substitutionstheologie, die ist eigentlich so implizit in Nostra Aetate eigentlich ad acta gelegt. Wir, die Kirche, wir setzen uns nicht an die Stelle Israels. Es geht um ein Erfüllungsprinzip, um die Fülle des Heils. Es geht darum, dass das Volk Israel im Alten Bund steht, der ungekündigt ist, wie Johannes Paul II. Sagt, dass aber die Christen Anteil haben an dieser Bundesverheißung des Gottes Israels, wobei natürlich alles erfüllt wird und kulminiert im neuen Bund im Blute Jesu Christi geschlossen.
Denn das Heil kommt von den Juden, haben Sie gerade zitiert. Erleben Sie im interreligiösen Gespräch, im Gespräch mit jüdischen Vertretern, dass Ihnen dieser Satz auch mal vorgehalten wird?
Bislang, muss ich sagen, sind wir da nicht eingestiegen. Nur muss man differenzieren, dieser Satz steht in einem christlichen Evangelium, im Johannesevangelium. Und diese neutestamentlichen Schriften sind natürlich von den Juden nicht anerkannt.
Sie haben eben darauf hingewiesen, dass die christliche Dogmatik noch nicht voll herausgearbeitet hat, was das Judesein Jesu für uns bedeutet. Wohin führt denn dieser Weg?
Es gibt natürlich schon Ansätze einer christlichen Theologie des Judentums, aber wir sind da immer noch auf dem Weg.
Und in welche Richtung geht das?
Das muss man sehen. Das ist eine Entwicklung, die angestoßen worden ist von Nostra Aetate. Und ich denke, Nostra Aetate ist theologisch noch lange nicht eingeholt. Und da gibt es zum Beispiel ganz konkret derzeit eine Gruppe von katholischen Professoren, die im jüdisch-katholischen Gespräch engagiert sind und die sich mit derartigen Fragestellungen auseinandersetzen. Zum Beispiel, wie ist es möglich, dass der alte Bund ungekündigt ist und gültig ist für die Juden und gleichzeitig wir als Christen die universale Heilsmittlerschaft Jesu Christi bekennen, dass Heil nur durch Jesus Christus zu finden ist. Wie sind diese Dinge miteinander in Einklang zu bringen?
Dass wir da noch nicht für uns Christen selbst zu einer völlig schlüssigen Position gekommen sind. Führt das nicht in unserer Kirche auch zu einer Verunsicherung? Ich frage mich das immer, wenn ich sehe, wie zum Beispiel der Pfarrer in meiner Pfarrei in der Karwoche ein Pessachfest nachstellt, sozusagen. Ich kenne das auch aus anderen Vereinen. Mal so ausprobieren, vielleicht wieder ein bisschen überzeichnet, mal so ausprobieren, wie das zur Zeit Jesu ausgesehen hat.
Auch wenn Jesus Jude war, muss man sich als katholischer Pfarrer nicht als Jude verkleiden und jüdische Bräuche in die Kirche einführen, weil es gab eine Entwicklung und wir sind katholisch.
Es gibt ein langes Gespräch mit dem Judentum mittlerweile schon und, glaube ich, auch viel Vertrauen auf jüdischer Seite zu den christlichen Gesprächspartnern. Trotzdem tauchen in den Medien immer wieder vor allem Berichte über Irritationen auf. Die sogenannte Karfreitagsfürbitte, Papstäußerungen, über die sich jüdische Vertreter erregen. Ist das übertrieben von den Medien dargestellt? Läuft der Dialog viel reibungsloser?
Man muss natürlich sehen, wie die Medien arbeiten. Die Medien haben eigentlich wenig Interesse an positiven Botschaften. Da geht es eigentlich darum, ja, Konflikte darzustellen oder aufzubauschen, die Leute dann vielleicht mehr interessieren als das, was gut geht. In diesen beiden Angelegenheiten, die Karfreitagsfürbitte und diese Williamson-Affäre, jetzt da im Januar, Februar, da gab es natürlich schon Reibungspunkte, aber hinter den Kulissen war nie in Frage gestellt, dass der Dialog absolut abgebrochen werden soll. Also es gibt ein gutes Einvernehmen mit den Vertretern des Judentums, mit denen wir in Kontakt sind. Das Judentum ist ja sehr facettenreich und reichhaltig und vielfältig. Es gibt natürlich auch innerhalb des Judentums da ganz verschiedene gegensätzliche Meinungen. Aber ich denke, dass das Judentum oder die Vertreter des Judentums, mit denen wir in Kontakt sind, dass die da sehr schnell kapiert haben, dass es der katholischen Kirche nicht darum geht, jetzt da einen Holocaustleugner zu rehabilitieren, wie die Schlagzeilen fälschlicherweise gelautet haben, oder auch nicht darum geht, die Juden vor den Kopf zu stoßen mit einem Missionsbefehl, der gar nicht so in dieser Karfreitagsfürbitte zu lesen war.